Herzlich willkommen im Sprachlabor. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche. Wenig Stress, vielleicht auch viel Bewegung in der Natur, schöne Augenblicke mit Freunden oder Familie oder einfach nur eine grippefreie Zeit. Für die heutige Sendung haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Teil 1 des Audiobeitrags Schreibe mir eine Torah, das Interview mit Irina Aleschko und wieder einige Gedanken des Heils in Form von Bibelversen. Alexander Schmidt begrüßt alle Hörer.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Schreibt mir eine Torah, eine Veranstaltung in der ehemaligen Sulzbacher Synagoge. Am 9. Februar 1666, vor 351 Jahren, wurde die jüdische Gemeinde Sulzbach gegründet. Sie blieb 270 Jahre bestehen. Die letzte jüdische Familie zog weg im Jahre 1936, die Familie Prager war das.
So kann man jetzt sagen, 351 Jahre nach der Gründung der jüdischen Gemeinde und etwas mehr als 80 Jahre nach dem Niedergang, heute der Vortrag schreiben wir eine Tora sowie ein Bericht über die Restaurierung der Sulzbacher Tora-Rolle von 1793. Ach, sehe ich Sie nochmals, Sie alle, das herzlichste Begrüße.
Torah bedeutet Weisung, Belehrung oder auch Gesetz. Es ist der erste Teil der hebräischen Bibel. Rabbi Isaac Rosengarten, ein Schreiber der Torah, und sein Sohn sollen die Torah-Rolle restaurieren.
Rabbiner Isaac Rosengarten, der in Israel lebt und dort ein Institut für das Verfassen und Restaurieren von heiligen Schriften führt. Außerdem ist der Rabbiner Rosengartner als persönlicher Berater des größten Tora-Gelehrten Israels, Rabbiner Aaron Leib Steinmann, natürlich für unser heutiges Thema als Referent geradezu prädestiniert.
Die Sulzbacher Tora-Rolle ist von großer kulturhistorischer Bedeutung. Die Sulzbacher Tora wurde vom Amberger Rabbiner Dr. Elias III sozusagen wiederentdeckt und wieder ans Licht gebracht.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine über 200-jährige Tora-Rolle ist seit dem 17. April 2016 befristet für ein Jahr an ihren Ursprungsort zurückgekehrt. Hat in der Amberger Synagoge eine Tora-Rolle aus dem Jahr 1792-93 wiederentdeckt, die für die Synagoge in Sulzbach geschrieben war. Zu Kultuszwecken, das heißt für Lesungen, im Synagogen-Gottesdienst kann sie nicht mehr verwendet werden. Die Entdeckung dieser Tora-Rolle war umso bedeutender, da sie bereits zwei Katastrophen überdauert hat. Zunächst, und das liegt schon einige Zeit zurück, den Stadtbrand in Sulzbach von 1822, dem auch der erste Bau der Sulzbacher Synagoge zum Opfer gefallen ist. Und zum anderen die Zerstörungen im Dritten Reich während des Pogroms am 9. November 1938 in der Synagoge Amberg. Denn dorthin war die Tora-Rolle nach Auflösung der Sulzbacher Synagoge 1934 verbracht worden. Durch den Zusammenbruch jüdischen Lebens in Europa während des Nationalsozialismus sind auch die meisten Tora-Rollen aus den zerstörten Synagogen und Betstuben vernichtet oder stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Umso erfreulicher ist dieser seltene Fund aus Amberg. Die Tora-Rolle hat den Krieg überlebt und gewährt uns einen unmittelbaren Blick in den Mittelpunkt jüdischen Lebens.
Die Tora-Rolle hat also den Krieg überlebt. Sie hat schon manches mitgemacht. 1822, Stadtbrand in Sulzbach-Rosenberg, unbeschadet überstanden. Das Pogrom in Amberg am 9. November 1938 hat sie ebenfalls überstanden.
Mit einem Zitat von Professor Michael Brenner, den er war, als wir diese Tora-Rolle im vergangenen April von Sulzbach, von Amberg nach Sulzbach-Rosenberg gebracht haben, auch hier in der Synagoge zu gehen, möchte ich schließen mit einem Zitat aus seinem Band Die Juden in der Oberpfalz, und er sagte seinerzeit, die Steine stehen noch. Die Druckerei und auch die Synagoge wurden vor der Zerstörung bewahrt. Es ist an der Zeit, die Synagoge wieder als einen würdigen Ort eines bedeutenden Teils der Sulzbacher Geschichte zu beleben. Diese Steine können gerade der jüngeren Bevölkerung für die die jüdische Vergangenheit des Ortes nicht mehr präsent ist, einiges vermitteln soll.
Soweit das Stadtoberhaupt Sulzbach-Rosenbergs Michael Goeth. Der Rabbiner Elias 3 zum Thema Dankbarkeit. Jesus Christus sagt im Lukas-Evangelium 24 folgendes: Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren.
Im Allgemeinen möchte ich dazu Folgendes sagen, etwas auch aus dem jüdischen Wissen, und das geht in folgende Richtung, dass was zeichnet eine hervorragende Person, eine besondere Person aus? Und zwar Maimonides, ein großer Philosoph, schreibt bei der Wohltätigkeit, schreibt er, es gibt 8 Stufen der Wohltätigkeit. Die erste und höchste Stufe der Wohltätigkeit ist es, einem Bedürftigen die Möglichkeit zu geben, sich selbstständig zu ernähren. Ja, also wenn ich jemanden einen Beruf finden kann, dass er aus dieser Abhängigkeit rauskommen kann, das ist die höchste Stufe der Wohltätigkeit. Also nicht die Gabe, sondern jemandem helfen, eine Arbeit zu finden. Dann die zweite Stufe ist Wohltätigkeit in einer Weise, dass der Spender und Bedürftige nicht voneinander wissen. Man spendet in einer Organisation und ich weiß nicht, wen ich gegeben habe, und die Person, die es bekommen hat, weiß es auch nicht. Das ist die zweite Stufe. Dritte Stufe ist, der Wohltäter weiß, wem er gibt, aber der Arme erfährt nicht den Namen des Spenders. Jemand legt einen kleinen Umschlag, legt er rein bei einem armen Menschen, der arme Mensch weiß es nicht. Dann vierte Stufe, der Gebende kennt den Namen des Bedürftigen, aber dieser kennt den Spender. Ja? Dann die fünfte, geben, bevor man gebeten wird. Das ist die fünfte Stufe. Geben, nachdem man gebeten wurde, das ist die sechste Stufe. Zwar nicht ausreichend geben, aber dennoch mit Freundlichkeit. Und die achte Stufe, mit Unfreundlichkeit Geld geben. Auf was will ich heraus? Ich möchte Frau Lanzinger in dieser Weise danken, dass sie etwas getan hat, obwohl man sie nicht gebeten hatte.
Also ich freue mich unheimlich. Ich hatte mir Gedanken gemacht nach der tollen Veranstaltung hier in der Synagoge mit Professor Brenner, mit der Stadt Sulzbach. Wie können wir das machen? Und Frau Lanzinger war nur kurz hier und hat es sozusagen in die Wege geleitet, obwohl ich gar nicht wusste, und hat mir danach gesagt, wir kriegen das schon hin, schicken Sie einen Antrag. Und das möchte ich wirklich sagen, ist eine Besonderheit, und ich möchte ihr danken und möchte ihr ausstellen, dass sie eine sehr gute Politikerin ist, die sich um die Anliegen kümmert, bevor die Leute sogar kommen und sie fragen.
Tja, wenn das mit der Mittelvergabe auch bei Mikros Dynamis so klappen würde. Aber Spaß beiseite, bis zu 45.000 Euro werden an Bundesmitteln in die Restaurierung der Schrift fließen. Dazu wurde ein Förderantrag gestellt.
Vom Jahre 1792 ist ein Symbol für Licht und Schatten der Geschichte der Juden in Deutschland. Die Rolle hat die Zeiten der blühenden Emanzipation erlebt und es hat die Schrecken der Nazizeit durchgemacht. Es ist ein Symbol für mich, für das Überleben des jüdischen Volkes unter schwersten Voraussetzungen. Es ist ein Symbol, dass die Weisung Gottes heute so wichtig für uns ist wie je und je. Ich bin sehr froh heute, dass ich Herrn Rabbiner Yitzhak Rosengarten einführen kann. Wie gesagt, ein sehr besonderer Mann, deswegen habe ich ihn gebracht. Er spricht Deutsch, das ist schon gar nicht so leicht, einen Toraschreiber zu finden, der Deutsch spricht. Die meisten sprechen sehr gut Hebräisch. Aber er ist ein exzellenter Tora-Gelehrter, der sich kümmert, um den großen Gelehrten in Israel, Aaron Lev Steinman, der ein bisschen krank war, wir wussten gar nicht, ob er kommen kann. Und der ein großes, großes Torawissen hat, eine große Gottesfurcht hat. Und nur ihm würde ich diese Torrolle auch anvertrauen. Deswegen freut es mich sehr, dass er da ist und zu uns sprechen wird. Dankeschön.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Wir stehen vor einem sehr, sehr großen Projekt. Und ich werde zuerst erklären, was bindet das jüdische Volk so stark wie der Torahrolle. Die Torahrolle haben wir auf dem Berg Sinai, hat Moshe Rabbeinu, Moshe hat bekommen die Tora, dieselbe Tora, hier ist, genau dasselbe, was steht hier, stand damals. Und nie hat jemand probiert, irgendeinen Buchstaben umzuändern. Und das ist der Grundstein von dem Talmud, der Grundstein von unserer Lehre, was so viele tausende Studenten in Israel, in Europa, in Amerika studieren, alle zu verstehen, was der liebe Gott hat uns in der Tora geschrieben, gesagt und uns gelehrt. Und alle unsere Mitzvot, alle unsere Gesetze, alles steht hier. Wie ein Mensch muss leben, wie ein Mensch muss denken, alles steht hier. Und deshalb ist jeder Schreiber, der schreibt die Tora, schreibt genauso, wie man hat immer geschrieben.
Die Tora, die fünf Bücher Mose, bilden sozusagen das Grundgesetz für gläubige jüdische Menschen. Die beiden Rabbiner Yitzhak und Aaron Rosengarten wollen die Sulzbacher Torarolle von 1792-93 restaurieren. Abnutzungserscheinungen an der aus Pergament bestehenden Torarolle machen die zeit- und kostenintensive Restaurierung unumgänglich. Für alle, die jetzt eingeschaltet haben, sie hören das Audio-Feature »Schreib mir eine Tora« von Mikros Dynamis.
Merke zuerst, Chorus, erklären, wie wird so eine Torwolf fabriziert. Das erste, alles, was steht, was gemacht, wie wird produziert, eine Torwolf, ist alles gemacht nur von einer Kuh oder von einem Wolf. Tieren, wie ihr wisst, wir Juden essen nur Kühe oder Kälber. Das muss gemacht werden nur von einer Kuh oder von einem Ochs oder von einem Kälbchen. Die erste Sache, nachdem die Kuh wird geschlachtet und das Fleisch ist noch warm, dann geht es leichter, nimmt man unter das Fell. Das Fell zieht sich sofort zusammen, von einer großen Kuh ein kleines Fell. Zuerst wird es eingesalzen. Das Salzen macht es, es soll sich besser halten. Danach, das wird ungefähr 2-3 Wochen, bleibt es im Salz. Danach legt man es weiter einige Wochen in Kreidewasser. Das hilft, dass die Haare der Kuh weggehen. Dann die nächste Arbeit ist, das kleine Fell wird reingelegt in eine Maschine, die es leicht macht.
Für die Herstellung einer Torarolle werden nur Häute reiner Tiere verwendet. Diese Häute werden nach dem Schlachten des Tiers eingesalzen, danach legt man sie in Kreidewasser. Dabei schrumpfen die Felle.
Das bereitet es vor, damit man später es kann aufspannen in einem großen Rahmen. Je größer das Fell, das heißt das Pergament, das man will, soll sein, je mehr spannt man es auf. Das wird aufgespannt mit Nägeln und wird ausgezogen und ausgezogen. Danach kommt eine Maschine, die nimmt runter die alle Wellen, die sind vor die normalen Wellen, wo sind in jedem Fell. Und nochmals wird es durchgeführt durch eine Maschine, die macht es dünn und gleichmäßig, damit man schreiben kann. Der nächste Gang ist, man muss Linien haben, wo man schreiben kann. Die Linien sind so wie eine Schiene. Sie werden später sehen, der Schreiber, wenn er nützt, die Feder, die kommt normal von einem Truthahn oder von einer Ente. Und die ist so zugespitzt, dass wie eine Schiene schreibt er in dem Kritz, der reingekritzt wird und alles gleichmäßig. Und so, nur so kann er, wenn er hat die genaue Dicke des Buchstabens, kann er machen, dass alles gleichmäßig geschrieben soll sein.
Es folgt ein Zitat des Apostels Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3 nachzulesen. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung, in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt.
Die nächste Arbeit ist das Schreiben. Das werden wir sehen, wie das funktioniert. Wir haben unser Alphabet. Und wenn irgendetwas nicht geschrieben ist, so wie es sollte sein, und jeder Buchstabe hat verschiedene Teile, die den Buchstaben machen. Wenn ein kleiner Teil dieses Buchstabens fehlt oder ist nicht richtig geschrieben, ist die ganze Torarolle nicht nützbar.
Ich zitiere noch einmal den Torah-Schreiber und Rabbiner Isaac Rosengarten. Wenn irgendetwas nicht geschrieben ist, so wie es sollte sein, und jeder Buchstabe hat verschiedene Teile, die den Buchstaben machen, Wenn ein kleiner Teil des Buchstabens fehlt oder ist nicht richtig geschrieben, ist die ganze Torahrolle nicht nutzbar. Zum Glück können die Christen ihr Bibelbuch nach Belieben modifizieren, interpretieren, revidieren, übertragen, übersetzen und vieles mehr. Oder ist das vielleicht am Ende doch eine Sackgasse? Hören Sie nun das Interview mit Irina Aleschko.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Свет пламени и лича жизни. Первый человек Адам должен был жить больше всех на земле.
Das Licht des Feuers oder ein Teil des Lebens. Der allererste Mensch Adam musste länger als alle anderen leben, 1000 Jahre. Adam bat Gott, ihm die Zukunft zu verraten. Gott führte Adam durch die himmlischen Räume, wo die Seelen aufs neue Leben warteten. Jede Seele wurde durchs Feuer verkörpert. Die einen brannten stark, die anderen glühten nur. Nun fiel Adam ein helles, goldenes Feuer auf. Herr, rief er aus, aus dieser Flamme wird ein großer Mensch entstehen. Wann geschieht das? Leider kann diese Seele nicht auf die Welt kommen. Ich kann sie nicht in diese Welt lassen. Adam flehte an, Herr, aber die Menschen brauchen jemanden, der sie leitet. Lass mich nicht ohne Nachkommen. Der Herr antwortete weich, alles ist schon vergeben, ich habe kein einziges Lebensjahr übrig. Adam entgegnete, was ist, wenn ich ihm einen Teil meines Lebens schenke? Wenn das dein Wunsch ist, dann kann ich diesen erfüllen. Soweit wir wissen, lebte Adam 930 Jahre. Und eine Ewigkeit später kam ein Kind in Bethlehem auf die Welt. Jesus lebte nicht so lange, aber er teilte mit uns sein unendliches Licht. Und wer will, fängt die Funken auf. Ja, hallo Frau Irina Aleschko, Sie haben einen Text über den allerersten Menschen Adam geschrieben. Warum interessiert Sie dieses Thema?
Ich war mehrmals in Israel. Während einer dieser Reisen nahm ich an der Exkursion das christliche Jerusalem teil. Diese Exkursion hat mich sehr beeindruckt. In der Zeit danach habe ich mehr gelesen. Auch in der Bibel. Da kam diese Eingebung.
Können Sie uns auch vielleicht von sich ein bisschen erzählen? Wo sind Sie geboren und wie ist das familiäre Umfeld?
Ich stamme aus der Ukraine und bin in eine einfache hebräische Familie hineingeboren worden. Meine Freundin bat mich eines Tages, die Taufpatin ihrer Tochter zu werden. Der Priester fragte mich, sind Sie getauft? Ich antwortete nein. Ich war übrigens damals schwanger und erwartete mein zweites Kind. Es war praktisch so, dass ich und sozusagen mein ungeborener Sohn Sergei getauft wurden. Danach wurde ich Taufpatin. Später wurde Sergei ja noch einmal getauft. Die zweite Erzählung, die ich geschrieben habe, widmete ich der Jungfrau Maria. Ich war wieder auf Exkursion. Wir fuhren nach Nazareth und Bethlehem. Wir waren beim heiligen Brunnen in Nazareth. Ich habe ein Stofffragment gesehen, das Maria gestickt hat. Wir waren in der Verkündigungskirche. Ich kam mit den heiligen Orten in Berührung, wo sie ihren erstgeborenen Sohn gebar. Das waren sehr starke Eindrücke. So schrieb ich die zweite Erzählung.
Вот написала второй рассказ.
Können wir auch in Zukunft hoffen, dass Sie weitere Texte schreiben? Wie schaut es aus mit Ihrer Schaffenskraft im Moment?
Oh, das ist eine Eingebung. Ich weiß nicht. Ich hoffe sehr darauf. Märchen schreibe ich philosophische, aber solche religiösen Eingebungen nicht immer. Übrigens sagt mein Mann, der nicht die Bibel liest, dass ich, entschuldigen Sie, Unsinn geschrieben habe, dass ich das ausgedacht habe. Ich habe ihm mehrmals vorgeschlagen, das durchzulesen, damit er sich davon überzeugt, dass es nicht einfach ausgedacht wurde, nur dass es halt in künstlerischer Form geschrieben wurde, aus mir heraus. Aber er will nicht, noch nicht.
Sie waren ja gestern Abend in der Veranstaltung in der ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg. Dort wurde eine über 220 Jahre alte Tora abgeholt, die jetzt in Israel restauriert wird. Und eben in der Tora steht auch die Geschichte von Adam. Was ist Ihnen gestern wichtig geworden in dieser Veranstaltung?
Es war sehr angenehm, dass der Bürgermeister unserer Stadt und der Dekan Schütz da waren. Leute kamen, um zu hören. Der Rabbiner erzählte, wie pfleglich er die Tora behandelt. Nun, es war angenehm, dass es jemanden interessiert. Mir ist halt die Bibel wichtig und nahe, und auch die Tora, das Alte und das Neue Testament sind mir nahe.
Sie sagten ja, Sie stammen aus der Ukraine. Als die Wehrmacht in die Ukraine kam, hatten Sie dann in der Verwandtschaft Opfer zu beklagen?
Meine Eltern sind Kriegskinder. Meine Mutter erzählte, sie lebten in der Stadt Tschernihiw. Bis zum letzten Moment wurden sie evakuiert, denn sie warteten auf einen Brief des Vaters von der Kriegsfront. Mit den letzten Dampfern konnten sie über den Fluss Desna gelangen. Einer dieser Flussdampfer wurde vor ihren Augen zerstört. Aus dem Himmel kamen die Bomben der Faschisten. Als sie dann aufs Ufer gelangten, konnten sie auch an den Bäumen Körperteile der Opfer sehen. Es war sehr, sehr grauenhaft. Danach suchten sie den Bahnhof. Auf dem Weg zum Bahnhof begegneten ihnen die ersten deutschen Soldaten auf Motorrad gespannt. Sie sagten ihnen etwas, aber es wurde nicht verstanden. Meine Mutter war mit zwei ihren Schwestern da und mit ihrer Mutter, also mit meiner Großmutter. Sie hat eigentlich nur diese Begebenheiten erzählt. Später war sie in einer Lehranstalt und erlernte einen Beruf. Mein Vater wurde mit seiner Mutter und mit seiner Schwester evakuiert. Sie fuhren mit dem Zug. Vor Stalingrad wurde ihr Zug ausgebombt. Meine Oma verlor dabei ein Bein. Als sie noch lebte, sah ich sie manchmal da liegen mit einem Bein. Seine Schwester hat er verloren. Jedoch wurde sie später wiedergefunden. Mein Vater war noch klein. 15 Jahre, und er hat dieses Grauen gesehen in Stalingrad. Er wusste nicht, wohin er gehen sollte, und meldete sich an bei der Rotarmee. Er sagte, er sei schon 17 Jahre und wollte zur Front. Nach einer Ausbildung kam er dann nach Riga, und dort wurde er bereits im ersten Gefecht verwundet. So ist die Geschichte. Die Brüder meiner Mutter und auch ihr Vater starben im Krieg an der Front. Auch der Vater meines Vaters fiel im Krieg. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, war eine Flakhelferin an der Front. Die Geschütze zielen auf Flugzeuge. Meine Tante bediente die Scheinwerfer, um bei Dunkelheit das Ziel erkennen zu können. Sie lebt noch in Moskau.
Und wie schaut Ihr Glaubensleben eigentlich so aus? Also wenn man jetzt die Feiertage anschaut während des Jahres, es gibt jüdische Feiertage, es gibt christliche Feiertage. Wie machen Sie das in der Familie?
Ich nenne meine Familie eine internationale Familie. Wir feiern hebräische Feiertage, Rosh Hashanah und auch das Purimfest. Fast alle hebräischen Feiertage. Ich und mein Mann besuchen auch die Gemeinschaften. Er singt sehr gut Lieder in hebräischen Sprachen. Wir feiern auch Weihnachten und andere christliche Feiertage. Unsere Kinder machen das auch so. Sie haben sich daran gewöhnt, dass es einen Gott gibt. Das ist für sie normal. Mein Sohn macht keinen Unterschied daraus, ob er in eine Synagoge oder in eine Kirche geht, um dort zu beten. Wichtig ist es, den Glauben in der Seele zu haben. Und wer oder was du bist, das entscheidet ja Gott.
Ja, dann bedanke ich mich für das Interview.
Пожалуйста. Danke Ihnen für eingeladen.
Im Zuge des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion im Jahre 1941 wurde auch die Ukraine durch Wehrmachtssoldaten besetzt. Dieser Krieg im Osten wurde ohne Gnade geführt. Auch die sogenannte Endlösung der Judenfrage hat in den durch die Deutschen besetzten Ländern eine bis dahin nicht gekannte Dynamik entwickelt. Menschenleben wurden praktisch industriell vernichtet. Hinter uns in Tschernihiw liegt der sichere Tod. Vor uns die Ungewissheit. Diese wählen wir. Dorthin gehen wir. Das sagte derjenige Teil der Verwandtschaft von Irina Aleschko, der nicht in seine Heimatstadt zu den deutschen Besatzern zurückkehren wollte. Einige von ihnen überlebten den Krieg. Nachdem ich das Aufnahmegerät ausgeschaltet habe, erzählte Irina noch Folgendes.
Meine Mutter, meine Oma und einige Kinder setzten über ans andere Ufer der Desna. Danach mussten sie einen mehrtägigen Fußmarsch zurücklegen. Meine Oma sprach Russisch, hatte aber einen hörbaren, starken hebräischen Akzent. Zudem hatte sie eine Aussprachestörung. Was würden die deutschen Soldaten der Heeresgruppen oder Angehörigen der SS tun, wenn sie meine Oma hören würden? Wir hatten Angst. Sie haben dann meine Oma ein Kettchen mit einem Kreuzanhänger gegeben, einem christlichen Symbol. Und sie sagten, meine Oma sei stumm. Das war Omas Schutz.
Zügigkeit für EU-Bürger.
Fragezeichen.
Gedanken des Heils.
Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater, also bist du auch Erbe durch Gott.
Gedanken des Heils. Und hiermit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Der Bayer sagt, das war's jetzt. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder unsere Sendung einschalten würden. Wie immer Freitagmittag und eine Wiederholung am Sonntagvormittag sowie am Sonntagabend. Alexander sagt Tschüss und wünscht Ihnen noch eine angenehme Zeit.